Wir haben heute Morgen vielleicht nicht so viel Licht auf der Bühne, aber die Gnade Gottes leuchtet über dein Leben. Sein Frieden möchte in dein Herz kommen. Und das ist das Angebot, was wir Sonntag für Sonntag, Woche für Woche hier aussprechen für dich, wenn du Jesus Christus noch nicht in dein Leben aufgenommen hast. Mach dein Herz weit, hör auf das, was er sagt und starte ein Leben mit Gott. Heute ist ein Tag dafür. Jetzt ist die Zeit dafür. Und bevor wir einsteigen in ein spannendes Thema, möchte ich euch noch was Persönliches erzählen und Gott die Ehre geben. Denn eigentlich vom medizinischen Standpunkt dürfte ich heute hier nicht stehen. Meine liebe Frau, mit der ich die meisten Nächte in einem Jahr verbringe in einem Zimmer, hat letzten Sonntag, da war es nämlich auch so, Corona bekommen. Fieber, Husten und so weiter. Und die ganze Nacht habe ich all diese Viren mit Sicherheit eingeatmet. Und dann habe ich natürlich gedacht, oh wei, nach Adam Riese, kann man so abzählen, 5 Tage Inkubationszeit, müsste ich jetzt eigentlich krank sein und könnte gar nicht hier stehen. Und dann haben Leute angefangen zu beten. Die Ältesten haben gebetet, insbesondere damit sie mich nicht hier heute vertreten müssen. Und meine kleine Gruppe hat gebetet, zu der ich nicht gekommen bin, weil ich dachte, na, ich will ja niemanden anstecken, vorsichtshalber, falls ich da schon ansteckend bin. Und ich bin überhaupt nicht krank geworden. Halleluja! Also ich bin voll gesund, habe gar kein Corona gekriegt. Meine Frau ist auch wieder gesund, die ist ungefährlich hier. Dürft ihr nachher grüßen, kein Problem. Zur Ehre Gottes möchte ich das mal sagen. Der 7. Oktober 2023 hat sich in das kollektive Gedächtnis Israels eingebrannt. Und diese grausamen Bilder, und die immer mehr bekannt werden in Details aus den Berichten über den Terrorangriff der Hamas auf Israel, das ist uns vor Augen. Und das Ziel dieses Terrorangriffs war, möglichst viele Jüdinnen und Juden umzubringen, zu ermorden. Jetzt mischen sich in diese Bilder immer mehr auch Bilder der Zerstörung und des Leids aus Gaza. Ich möchte sagen, das ist kein Terrorangriff, was Israel da macht, sondern das ist Krieg mit dem Ziel, die Hamas zu vernichten. Das ist ihr Ziel und die Sicherheit Israels so zu gewährleisten. Ob das funktioniert, dahingestellt. Und wir fühlen bei all diesen Bildern, dass Hass Gewalt erzeugt. Gewalt erzeugt wieder Leid. Und so gibt es diese Spirale und wir sind selbst ein bisschen unsicher, wie wir selber darüber denken sollen. Es ist eine unsichere Situation und der Nahe Osten war es schon immer, aber es ist mehr denn je zu einem Pulverfass geworden. Was wird noch passieren? Darüber kann man viel nachdenken und wir wissen es nicht. Und ich will auch nicht politisch heute über Israel sprechen, aber ich will habe ein Thema rausgesucht, dass wir mal einen Blick geistlich auf Israel und uns werfen. Ich würde es mal so nennen, unser Verhältnis zu Israel aus Sicht der Bibel. Und wenn wir da in die Geschichte zurückblicken, die Geschichte der Kirche mit dem Volk Israel, und jetzt kannst du die Präsentation starten, bitte, dann wird ziemlich schnell klar, dass es den Christen offensichtlich sehr schnell leicht gefallen ist, eine extrem ablehnende Haltung gegenüber Israel zu finden. Ich habe euch mal so ein Beispiel mitgebracht. Im Mittelalter wurde es sehr schnell üblich, ein beliebtes Kunstmotiv an Kirchen ranzubasteln. Entschuldigung, das sollte nicht sein. Das erstmal. Nämlich links eine allegorische Statue, die stellt die Kirche dar, die Ekklesia, die Versammlung, die Gemeinde, die Kirche, mit einer Krone und hier dem Abendmahlskelch als Hinweis auf das Blut Christi und den neuen Bund und dieser Stab der Führung und Leitung und Wahrheit verkörpert, eine aufrechte Haltung. Und daneben hat man dann die Synagoge symbolisiert. Und ihr seht, der Stab ist zerbrochen, da unten hat er einen Knick, die Augen sind so abgebunden, so blind verblendet und die Haltung ist so gebeugt, ja, unterworfen schon fast, könnte man sagen. Ja. Und aus dieser, dieses Verständnis kam letztendlich davon, dass natürlich die Israeliten Jesus als den Messias abgelehnt hatten. Und wir lesen ja zum Beispiel in Lukas 19 auch die Situation, wo Jesus nach Jerusalem kommt und auf die Stadt schaut und er beginnt zu weinen über diese Tatsache, dass er, der Gottessohn, der Messias, der Jahrhunderte vorhergesagt worden war, nachdem sich alle sehnen, kommt und wird nicht erkannt. Und Jesus, wir lesen da, Jesus näherte sich Jerusalem und sah die Stadt vor sich liegen und er begann über sie zu weinen und sagte, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Und aus dieser Ablehnung, ja, dann ja auch da hineinmündend, dass Jesus gekreuzigt wurde, umgebracht wurde, und vielleicht auch noch aus so Geschichten, die Jesus erzählt hat, wie das Gleichnis von den bösen Weingärtnern, das kennen viele auch von euch, die im Neuen Testament unterwegs sind, wo Jesus davon berichtet, auch wieder in einer Bildgeschichte, dass ein Weinberg anvertraut wird, Menschen und der Weingärtner, der Besitzer kommt, schickt seine Boten und am Schluss auch noch seinen Sohn da hinein und die Pächter des Weinberges lehnen die ab und am Schluss bringen sie den Sohn auch noch um, weil sie denken, dann gehört ihnen der Weinberg und sie müssen keine Rechenschaft geben. Und dann fragt Jesus auch, was meint er, wird der Herr, der Besitzer machen mit diesen Pächtern? Ne? Und diese rhetorische Frage, er wird sie bestrafen. Und die Kirchen, in der Kirchengeschichte sind die Christen dann schon auf die Idee gekommen, aha, das ist ja das Volk Israel und Gott bestraft das Volk Israel, nimmt das ab und verwirft es. Gott hat Israel verworfen. Und Juden sind eigentlich Feinde der Christen und die christliche Kirche hat eigentlich Israel als Gottesvolk komplett abgelöst. Und es hat natürlich einen wahnsinnigen Nährboden für Antisemitismus gegeben. In unserem Land, aber auch in vielen anderen Ländern. Und das macht dann ja schon sehr nachdenklich, da muss ich klicken, jetzt klicke ich wieder gar nicht, jetzt ab, dass sogar unser verehrter, geliebter Martin Luther, dem wir so viel verdanken, ja, und der ohne Zweifel ein Werkzeug in der Hand Gottes gewesen ist, wenn wir an die Reformation denken und insbesondere an die Übersetzung der Bibel, dass auch der irgendwann auf diesen Irrweg gekommen ist und dann zum Beispiel geschrieben hat von den Juden und ihren Lügen. Und aus diesem Buch, also der Schrift, da trieft so richtig auch der Hass auf Israel und auf die Juden heraus. Das ist unglaublich. Und er hat auch dazu beigetragen, dass sich manche rechtgläubigen Christen völlig zu Recht auf eine antisemitische Linie eingelassen haben. Das war 1543, dieses Buch, ne? Und aus dieser Haltung heraus gab es dann sogar eine richtige Theologie, die nennt man Substitutionslehre. Das heißt, die Kirche ist das neue Gottesvolk und Israel ist komplett von Gott verworfen. Und es ist rätselhaft, warum die auf diese Idee gekommen sind, weil die Bibel gibt das gar nicht her. Und jemand, der die Bibel auch noch so aus der Ursprache übersetzen konnte, wie Martin Luther, der hätte das eigentlich lesen müssen, wenn in Römer 11, Vers 1 zum Beispiel steht, so frage ich nun, hat Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne, schreibt Paulus hier. Und es gibt noch eine Menge andere Stellen, wo man das ganz einfach rauslesen kann. Es ist in der Bibel nicht zu finden. Und seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, vor allen Dingen auch unter dem Eindruck des Holocaust, gab es dann eine etwas andere Richtung der Theologie, wo man gesagt hat, okay, so die Geschichte Gottes mit Israel und die Geschichte Gottes mit der Gemeinde, das ist so eine parallele Existenz, wir sollen uns gegenseitig respektieren als gleichwertig, aber jeder mit unterschiedlicher Erkenntnis. Das findet man dann auch in der... drückst du eigentlich jetzt du oder ich? Ja. Alles gut, dass es so lange dauert. findet man dann auch zum Beispiel schon wieder in der Kunst hier aus den USA quasi an diese alte mittelalterliche Idee von Kirche und Synagoge anschließende Skulptur, in der die jetzt einträchtig beieinander sitzen. Beide haben Kronen, beide haben schlaue Bücher, die Bibel und die Tora, und sie ergänzen sich und sind harmonisch, lassen sich aber stehen. Das klingt eigentlich ganz nett so, ne? Ist auch nicht biblisch, werden wir nachher noch sehen. Und vor allen Dingen, es hat zu dem Gedanken geführt, innerhalb der großen Kirchen vor allen Dingen, dass es ein absolutes Unding ist, wenn wir als Christen den Juden sagen, dass sie an Jesus glauben sollen. Ne? Also Mission an Juden, die an Jahwe glauben, das ist nicht gut, so wird von dieser Theologie gesagt. Das ist nicht angemessen. Das ist auch rätselhaft, denn die Bibel macht uns klar, dass es außerhalb von Jesus keinen Weg zu Gott gibt. Und es gibt für alle Menschen, auch für Israel. Ne? In der Apostelgeschichte 4, Vers 12 lesen wir, es ist in keinem anderen Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Naja, also das ist eigentlich eine klare Aussage. Da kommt jetzt irgendwie keiner mit einem anderen Weg vorbei. Und Jesus sagt selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Also, falls du jetzt heute Morgen hier bist und denkst, okay, das mit Jesus ist schön, es ist auch ein Weg, zu Gott zu kommen, aber es gibt ja noch andere, dann muss ich dich an der Stelle enttäuschen. Das Wort Gottes gibt das nicht her. Und eben auch nicht für Israel. Aber wie sieht die Bibel jetzt unsere Verbindung zu Israel? Und ich habe das mal genannt, ein besonderer Baum. Und bevor wir da einen Text aus dem Römerbrief anschauen, wo es um einen besonderen Baum geht, nehme ich euch nochmal ganz kurz in die Praxis des Olivenbauers mit hinein. Nämlich in die Praxis auf einen alten Stamm. Ihr seht hier links, ist so ein alter, unten schon abgesägter Olivenbaum. Das war aus einem Olivenhain, der auch abgebrannt war. Da ist so ein Rest übrig geblieben und der sprießt noch so ein bisschen. Ne? Der Olivenbauer kann jetzt hergehen und von einem anderen, gesunden und ertragreichen Ölbaum, Olivenbaum, nimmt er Zweige und schneidet von den Zweigen tatsächlich nur so ein ganz kleines Stück der Rinde des Stammes ab mit einem Blatt und kann dann im nächsten Bild dieses Blatt in dem Stamm des alten Olivenbaums eingeritzten Stelle einpropfen. So kann man das ja auch mit Obstbäumen machen, macht man es auch mit Ästen. Und hier bindet er es dann einfach so fest und tatsächlich beginnt das da fest zu wachsen und aus diesem Trieb heraus wird dann dieser Baum jetzt aus der gärtnerischen Sicht veredelt, trägt dann mehr Frucht, eine andere Frucht, die er halt haben will. Ne? Und dieser kleine Zweig, der da reingesteckt wird, oder das kleine Blatt mit Zweigteil eigentlich nur, profitiert von dieser starken Wurzel und von der Energie, die aus diesem Stamm in dieses kleine Blatt hineinfließt. Das ist so die Praxis des Olivenbauers, die in unserem Text als in der Bildsprache verwendet wird. Und ihr dürft, wenn ihr eine Bibel dabei habt, mal mit aufschlagen, Römer 11, die Verse 16 bis 26. Also der Römerbrief ist ein fantastisches Buch, wenn ihr das noch nicht so studiert habt, dann macht das mal, das lohnt sich total und es zerfällt im Großen und Ganzen in drei Teile. Die ersten 8 Kapitel, da geht es so glasklar um das Evangelium, um die Rettung durch Gnade. Das sind ja auch die Kapitel und Verse da, die ganz besonders Martin Luther und den Bogen, um zu schließen, beeindruckt haben und ihm die Augen geöffnet haben über, wie eigentlich die frohe Botschaft lautet. Und in den Kapiteln 9 bis 11 wendet sich der Apostel Paulus, der ja selbst ein studierter, ausgebildeter Schriftgelehrter war, Jude, wendet er sich Israel Gottes Gedanken über Israel zu. Das ist ganz spannend. Lesen wir Römer 9 bis 11. Und Römer 12 bis 16 geht es dann noch um Input für uns als Christen, wie wir leben sollen. Zum Beispiel unser Verhältnis zum Staat, unser Verhältnis untereinander, wie wir miteinander umgehen sollen. Gut, und aus diesem 11. Kapitel, also aus diesen 3 Kapiteln, die über Israel handeln, nehme ich einen Text heraus, die Verse 16 bis 26. Ist die Erstlingsgabe vom Teig heilig, so ist auch der ganze Teig heilig. Und ist die Wurzel heilig, so sind auch die Zweige heilig. Wenn nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden, du aber, der du ein wilder Ölzweig bist, in den Ölbaum eingepfropft wurdest und Anteil bekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nun wirst du sagen, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde. Ganz recht, sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Du aber stehst fest durch den Glauben. Sei nicht überheblich, sondern fürchte dich. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er auch dich nicht verschonen. Darum sieh die Güte und die Strenge Gottes, die Strenge gegenüber denen, die gefallen sind, die Güte Gottes aber dir gegenüber, sofern du in der Güte bleibst. Sonst wirst auch du abgehauen werden. Jene aber, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden. Denn Gott vermag sie wieder einzupfropfen. Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur aus wild war, abgehauen und wieder die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, um wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepfropft werden in ihren eigenen Ölbaum? Ich will euch, Brüder und Schwestern, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion der Erlöser. Der wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob. Ich will mich am Bild des Baums, des Ölbaums entlang hangeln und möchte in einem ersten Punkt über die Wurzel sprechen, dann über die Zweige, Gottes Handeln an Israel und uns und dann noch was über den neuen Ölbaum. Was ist eigentlich Gottes Absicht, Gottes Ziel? Das darf ich vielleicht noch ganz kurz ergänzen zum Verständnis, dass Paulus ja den Brief, hier den Römerbrief, schreibt er quasi an eine Gemeinde wie uns, also an eine Gemeinde, in der praktisch keine Juden waren. In Rom, das war so eine richtige Gemeinde aus Menschen, die als Nicht-Juden, als Heiden, wie gesagt, zum Glauben an Jesus gekommen waren. Aber es gab natürlich in Rom auch Juden, also es gab auch eine Synagoge zum Beispiel. Ne? Und man kann sich schon denken, dass in einer Gemeinde, in der jetzt gar keine jüdischen Traditionen waren, gar kein jüdisches Denken war, dass die relativ anfällig, von Anfang an anfällig war, da eine vielleicht eher verachtende Haltung gegenüber den Juden zu haben. Das ist der Grund, warum schon da im Neuen Testament das an diese Gemeinde geschrieben worden ist. Aber es hat natürlich ewige Gültigkeit, was da steht. Das betrifft uns heute genauso. Wir werden gleich sehen, dass wir da auch leicht reinfallen können. Lass uns starten mit der Wurzel. Und wir starten mit diesem Vers 16. Ist die Erstlingsgabe vom Teig heilig, so ist auch der ganze Teig heilig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind auch die Zweige heilig. Hier macht Paulus eine Verbindung ins Alte Testament, in das Leben des Volkes Gottes, die den besten und ersten Teil der Ernte, sage ich mal im weitesten Sinn, oder hier im Beispiel des Brotteiges, Gott gegeben haben. Also abgesondert haben für Gott. Dass das Wort heilig bedeutet nichts anderes in der Bibel als für Gott bestimmt, für Gott ausgesondert. Wenn die Bibel von dir und uns als Heiligen spricht, dann meint sie, Gott hat euch hat dich abgesondert, für sich, ausgewählt, berufen. Und so schreibt der Apostel hier, genauso wie das mit diesem Beispiel von dem Teig und dem Brot ist, so ist es auch mit dieser Wurzel, dieser Heiligen, also Heiligen Wurzel im Sinne von, das hat Gott gemacht für sich. Er hat es gemacht für sich. Das ist der Anfang von etwas, was Gott für sich macht. Und was ist das, was Gott da macht? Ich denke, diese Wurzel, das ist Gottes Projekt, Menschen in die Gemeinschaft mit sich zu bringen. Ein Hineingreifen Gottes, eine Segenslinie in das Leben der Menschen. Und wie hat er das gemacht? Tatsächlich hat er es mit einem einzigen Menschen gestartet. Und das war Abraham. Gott hat zu einem einzigen Menschen gesprochen und hat sich ihm geoffenbart und hat ihm einen Auftrag gegeben, verknüpft mit einer Verheißung von Volk, das soll ein großes Volk werden, ein Land, was ich dir zeigen werde, und ein Segen, den ich dir gebe, und du sollst wiederum ein Segen sein für viele Völker. Wir können das an verschiedenen Bibelstellen auch nachvollziehen. In 1. Mose 12, 23, ich will segnen, die dich segnen, verfluchen, die dich verfluchen, und dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das überliest man manchmal, wenn man nur an das Volk Israel denkt. Abraham als der Stammvater des Volkes Israel. Aber hier steht schon festgehalten, dass alle Geschlechter auf Erden durch Abraham gesegnet werden. Das kann man sich schon mal abspeichern. Und das finden wir auch in 1. Mose 18, Vers 18 und 1. Mose 22, Vers 18 nochmal wiederholt, wo Gott immer wieder und noch ausführlicher diese Verheißung dem Abraham gibt. Aus dir, beginnend mit dir, möchte ich etwas wachsen lassen, aus dem letztendlich alle Völker gesegnet werden. So eine heilige Wurzel. Und wie Gott so über sein Volk gedacht hat, kann man dann auch in 2. Mose 19, Vers 6 lesen, also nach dem Auszug in Ägypten. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Gott gehört alles, jedes Volk, alles auf der Erde. Aber er hat zu Israel gesagt, ihr sollt ein vorrangiges Eigentum für mich sein. Ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk. Das war die Idee, der Plan Gottes. Und wie tragisch das weitergegangen ist, das kann man zum Beispiel im Prophetenbuch Hosea nachlesen. Da könnt ihr auch sehr gut mal was über Gottes Charakter. Gottes Charakter ändert sich nicht. Ne? Gott ist nicht ein Gott des Alten Testaments, des Neuen Testaments, ist irgendwie anders geworden. Gottes Charakter ist immer der gleiche. Und der wird hier so wunderbar klar. Wenn ihr mir das mal im 11. Kapitel in Hosea, lese ich euch mal was, ein paar Verse vor. Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn, aus Ägypten. Aber wenn man sie jetzt ruft, so wenden sie sich davon und opfern den Balen und räuchern den Bildern. Ich lehrte Ephraim gehen und nahm ihn auf meine Arme, aber sie merkten es nicht, wie ich ihnen half. Ich ließ sie ein menschliches Joch ziehen und in Seilen der Liebe gehen und half ihnen, das Joch auf ihren Nacken zu tragen und gab ihnen Nahrung, dass sie nicht wieder nach Ägyptenland zurückkehren sollten. Nun aber muss Assur ihr König sein, denn sie wollen sich nicht bekehren. Darum soll das Schwert über ihre Städte kommen und soll ihre Riegel zerbrechen und sie fressen um ihres Vorhabens willen. Mein Volk ist müde, sich zu mir zu kehren, und wenn man ihnen predigt, so richtet sich keiner auf. Wie kann ich dich preisgeben, Ephraim, und dich ausliefern, Israel? Wie kann ich dich preisgeben, gleich Adma, und dich zurichten wie Zeboim? Das waren Städte, die bei Sodom und Gomorra lagen und von Gott vernichtet wurden. Also wie kann ich dich preisgeben wie Sodom und Gomorra? Das will ich nicht. Mein Herz ist anderen Sinnes, meine Barmherzigkeit, alle meine Barmherzigkeit ist entbrannt. Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn und Ephraim wieder verderben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Ich bin der Heilige unter dir und will nicht kommen zu verheeren. Gott beschreibt hier, dass er das Volk Israel, diese Wurzel, ausgehend von Abraham, dann das Volk, was er aus Ägypten geführt hat, dem er ein Land gegeben hat, dem er sich gezeigt hat, dass er es ernährt hat und aufwachsen ließ, wie wir Kinder ernähren und betreuen und aufwachsen. Wenn ihr Eltern seid und Kinder habt, dann wisst ihr, wie das ist, wie euer Herz tickt für eure Kinder. Und so tickt Gottes Herz für sein Volk. Und er erlebt genau die Enttäuschung, die vielleicht auch viele Menschen enttäuschen, dass sie von lieben Menschen im Stich gelassen werden. Aber das ist eine ganz andere Ebene hier. Gott merkt, dass das Volk diesen Bund komplett bricht. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und trotzdem ist Gott treu. Trotzdem lesen wir hier, dass er Gott ist und nicht ein Mensch. Also er ist nicht der, der jetzt Recht und vergeltet, sondern er möchte zurechtbringen. Er möchte zu einem guten Ziel bringen. Er möchte nicht vernichten. Und es ist sehr bewegend, wie Gott hier über sein Volk denkt. Und es ist heute nicht anders. Das Ziel Gottes mit dir ist, Gemeinschaft zu haben. Er möchte nicht, dass du in die Irre gehst, dass du anderen Göttern nachläufst. Er möchte nicht, dass du verloren gehst, sondern er möchte, dass du Teil von dieser Segenslinie wirst, von diesem Projekt Gottes, Gemeinschaft mit Menschen zu haben. Dafür ist Jesus Christus gekommen, letztendlich als die Person gewordene, der Person gewordene Segen aus dieser Wurzel damals, die er gegründet hat. Denn worin liegt denn der Segen, durch den Abraham alle Völker segnen wird? Der liegt ja letztendlich darin, dass aus dieser Linie heraus dann der Messias kommt. Und das, was Jesus gemacht hat am Kreuz, ist letztendlich der Eingang für jeden von uns in die Gemeinschaft mit Gott. Und so kannst du angeschlossen sein an diesen Stamm und Kraft und Segen durch neues Leben im Heiligen Geist bekommen. Also die Wurzel, von der Paulus hier spricht, das ist Gottes Segenshandeln, beginnend in Abraham und mündend in Jesus, den Messias. Und es war von vornherein klar, und Gottes Idee, dass das nicht nur für Israel gilt, sondern für alle, ein Angebot für alle ist, dass der Segen Gottes auf alle Völker übergehen kann. Und so war Gottes Idee, dass es so einen fetten Olivenbaum gibt, einen edlen Olivenbaum, in dem Gottes Segen, wie diese Nährsäfte strömen bis in die Zweige hinein und das Volk Israel als sein Volk gedeihen kann. Und dann geht der Apostel weiter und spricht jetzt ab Vers 17 über die Zweige. Wenn nun aber einige von den Zweigen ausgebrochen wurden und du, der du ein wilder Ölzweig warst, in den Ölbaum eingepfropft worden bist und teilbekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Was ist also passiert? Hier schreibt der Apostel, es wurden also Zweige ausgebrochen aus diesem saftigen Ölbaum, aus dem edlen Ölbaum, und andere Zweige, erinnert euch an das Bild, eingepfropft, aufgepfropft aus dem wilden Ölbaum. Es gibt also einen wilden Ölbaum als Bild für die Völker, die ohne Gott leben, die Heiden, und einen edlen Ölbaum als das Volk Israel, diese Segenslinie. Und nun ist es so, dass manche oder viele Menschen im Volk Israel Jesus ablehnen, nicht als ihren Messias anerkennen. Und Paulus sagt, das ist wie, wenn man jetzt Zweige von diesem Baum wegbricht und da entsteht jetzt Raum für, bis heute, für Menschen, die eigentlich gar nicht in dieser Segenslinie primär drin waren, weil sie gar nicht zum Volk Israel gehören, aber die Jesus annehmen. Und weil sie Jesus als den Messias annehmen, werden sie quasi so eingepfropft in diese Pflanze und haben jetzt Teil an diesem Wirken Gottes. Am Teil am Wirken des Heiligen Geistes. Die Bibel beschreibt diesen Zustand des Ausgebrochenseins an vielen Stellen. Zum Beispiel berichtet Jesus in Matthäus 22 von einem König, der für seinen Sohn ein Hochzeitsmahl ausrichtet und schickt die Einladung raus und die Leute kommen nicht, weil sie Besseres zu tun haben. Und dann geht die Einladung einfach an andere, die ursprünglich gar nicht auf der Gästeliste standen. Ne? Und die kommen bereitwillig. Und das ist ein Bild dafür, dass Gott Jesus eigentlich zum Volk Israel zuerst sendet und sagt, ich lade euch ein, wieder heil zu werden, in meine Gemeinschaft zu kommen. Und sie lehnen es ab. Und andere kriegen dann die Einladung. Du und ich, wir haben die Einladung bekommen, an diesem Hochzeitsmahl teilzunehmen. Oder der Apostel Paulus in 2. Korinther 3, Vers 16, schreibt das auch, diesen Zustand Israels als einen momentanen Zustand. Und er schreibt, aber ihr, spricht über Israel, aber ihre Sinne wurden verstockt, denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Also sie lesen die Bibel, also die Tora, also ihre Bibel, als Testament, Gesetze und die Propheten, und lesen es mit bester Absicht, mit bestem Willen, Gott zu gefallen, und verstehen es trotzdem nicht, weil sie es nicht im Hinblick auf Christus verstehen wollen. Verstehen wollen. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihrem Herzen. Wenn Israel aber sich bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Also es ist so eine Art, nicht erkennen können und erkennen wollen, wer Jesus wirklich ist. Und so entsteht eine Wartezeit für Israel, eine Zeit, in der da scheinbar nichts passiert. In Jeremia 2 kann man das nachlesen. Da sagt Jeremia, Altes Testament, da sagt Gott durch den Propheten zum Volk, du musst inne werden und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und ihn nicht zu fürchten, spricht Gott, der Herr Zebaoth. Das ist eine Aussage, die trifft natürlich auch auf uns zu, wenn wir Gott verlassen. Erleben wir vielleicht auch Dinge, die Gott für uns gar nicht so wollte. Aber wir nehmen sie uns freiwillig. Schlechtes in unser Leben. Aber es ist natürlich hier prophetisch auch über Israel ausgesprochen. Und das stimmt ja auch. Was für eine immens tragische Geschichte hat das Volk Israel seit Jesus bis zum heutigen Tage erlebt. Und wir als deutsche Nation sind ja ein riesiger Anteil an dieser schlimmen Geschichte, die das Volk Israel erlebt hat. Und allein schon daraus, und das ist das letzte Politische, was ich sage, daraus entsteht tatsächlich auch eine politische Verpflichtung an dem Israel heute, an dessen Seite zu stehen, weil wir verpflichtet sind, den Juden auch einen Ort zu ermöglichen, an dem sie in Freiheit leben können. Das ist im Moment der Staat Israel, ne, am Rande. Aber Israel, beispielloses Leid in der Trennung von Gott. In der Bibel nimmt dieses wir denken, manchmal sagen wir, naja, Israel kann nicht zerstört werden, ne, weil das ist ja Gottes Augapfel und Gott schützt Israel. Und das kann man auch aus der Bibel an vielen Stellen so ablesen, dass Gott sein Volk schützt. Aber nie so, dass er sagt, da wird nichts passieren. Das stimmt einfach gar nicht. Ne? Wenn wir mal gucken, im Alten Testament wurde Israel komplett zerstört, Jerusalem komplett zerstört und die Menschen wurden weggeschleppt in ein anderes Land. Das hat Gott zugelassen. Das haben auch damals die Juden nicht geglaubt, dass das passieren würde, weil sie gedacht haben, naja, wir sind ja Gottes Augapfel. Und es werden sicherlich noch schlimme Dinge passieren, bis diese Decke weg sein wird. Aber sie wird eines Tages weg sein. Und dann wird Israel Jesus erkennen. Das steht glasklar in der Bibel drin. Aber jetzt ist die Zeit, in der ein großer Teil von Gottes Volk Jesus nicht annimmt und quasi wie diese abgebrochenen Zweige da mal am Boden liegt. Und dann, weil Gott das nie ohne Absicht macht, ist das jetzt diese Zeit, die wir Zeit der Gnade nennen. Das ist die Zeit, in der wir jetzt leben. Und das ist für uns so extrem wichtig zu erkennen, dass jetzt diese Zeit ist, in der mehr und mehr Menschen auch auf diese Wurzel aufgepfropft werden und Teil von dieser Segenslinie werden, die gar nicht zum Volk Israel gehören. Du und ich, Menschen hier aus unserer Stadt. Das ist die Zeit und das wünscht sich Gott, dass Menschen ein Herz haben, das ihn sucht, dass Menschen zu ihm umkehren, dass wir Vergebung unserer Schuld annehmen und allein auf Jesus vertrauen, dass sein Opfer am Kreuz dich freispricht. Und dazu laden wir immer wieder ein, auch heute Morgen, wenn du das noch nicht persönlich getan hast, dann verstehe, dass du ein Teil von Gottes Segenslinie werden kannst, wenn du Jesus annimmst, wenn du dich da einpfropfen lässt sozusagen. Was hier im großen Bild für Völker und Nationen gilt, kann man ja auch als kleines für dein eigenes Leben sehen. Und so ändert sich dieser Baum von einem ursprünglichen edlen Olivenbaum, Ölbaum aus dem Volk Israel. Und es fallen die, die im Unglauben an Gott bleiben, heraus und die glauben, kommen hinein. Juden, die an Jesus glauben, Heiden, die an Jesus glauben. Und dann warnt der Apostel hier in unserem Text aus dem Römerbrief gleich vor der Gefahr, die damit verbunden ist, die ich auch am Anfang gleich sagte, dass wir uns nicht rühmen sollen gegenüber den Zweigen. Also wohlgemerkt gegenüber den Zweigen, die da ausgebrochen sind. Ne? Das meint der Apostel hier, denke ich. Gegenüber den anderen Zweigen müssen wir uns sowieso nicht rühmen. Also wir sind aufgenommen in diese Segenslinie. Und jetzt sehen wir, es gibt ganz viele Israeliten, Juden bis zum heutigen Tag, die Jesus nicht annehmen. Und Paulus sagt, ja, stimmt, die nehmen Jesus ab, die sind abgebrochen. Aber es gibt keinen Grund, sie über ihnen zu stehen. Die Bibel warnt uns sogar davor, sie warnt uns davor. Weil wir müssen wissen, wir sind nicht losgelöst von Israel. Wir sind auf dieser Wurzel. Wir sind nicht losgelöst. Wir sind nicht irgendwie die Ablösung von Israel oder sowas. Quasi, Gott hat nicht einen neuen Ölbaum gemacht an Pfingsten, sondern wir müssen verstehen, dass Pfingsten bedeutet hat, dass Gott gesagt hat, jetzt ist Platz in diesem Ölbaum für alle, die Jesus annehmen. Und das war von Anfang an sein Plan. Das war von Anfang an sein Plan, dass das Heil auch zu den Nichtjuden kommt. Und das ist, und das ist ganz, ganz wichtig zu betonen, überhaupt kein Werk, also es ist nicht eine Folge von unserem, von unseren Entscheidungen, von unseren Werken, von unserem Tun, ob wir gut oder schlecht sind. Das ist eine reine Gnade. Das ist ein reines, unverdientes Geschenk, das ist nicht verdienbar. Deswegen kann man sich auch überhaupt nicht darauf einbilden. Das ist nicht ein Verdienst. So sieht dann der neue Ölbaum aus und ja, jetzt liegt da, wenn wir weiter im Text gehen, eben noch diese ausgebrochenen Zweige drin. Am Boden. Und da lesen wir in Vers 23, jene aber, also die ausgebrochenen, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden. Denn Gott kann sie wieder einpfropfen. Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur wild war, abgehauen und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden die Natur natürlichen Zweige wieder eingepfropft werden in ihren eigenen Ölbaum. Und das ist jetzt so ein ganz klares Argument dafür, dass wir sagen können, Gott hat Israel natürlich nicht aufgegeben, sondern das, was da im Moment so an Unglaube da ist, wird Gott wieder, er kann es wieder verändern. Und wir erleben das ja, dass Menschen aus dem Volk Israel, also Juden, zum Glauben an Jesus kommen. Nicht so viele, wie wir es wünschen, aber sie tun es. Und die werden wieder eingepflanzt. Gar kein Problem für Gott. Gar kein Problem. Das Kriterium ist aber nicht Jude oder Heide, ist nicht guter Mensch oder schlechter Mensch, sondern das Kriterium ist Glaube, steht hier. Ne? Jene aber, sofern sie nicht im Unglauben bleiben. Das heißt, glaubst du oder glaubst du nicht? Das ist die entscheidende Frage. Vertraust du, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist, oder vertraust du nicht? Egal, ob du Jude bist oder Grieche, wie die Bibel sagt, wir sind sozusagen Griechen. Ob du Mann bist oder Frau, ob du Sklavenhalter oder Sklave bist, wie es damals war, also ob du jetzt hoch oder niedrig bist, das spielt alles keine Rolle, sagt das Evangelium. Aber der Glaube spielt die entscheidende Rolle. Die Zeit dieses Unglaubens wird also vorbeigehen, und zwar wann? Paulus sagt in Vers 25, dass er uns ein Geheimnis nicht vorenthalten möchte. Und das Geheimnis liegt darin, dass es sogar in Gottes Absicht liegt, dass Israel im Moment so blind ist. Ich habe vorhin auch diesen Vers mit der Decke vorgelesen. Und hier steht, Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und dann sieht man, dass das, dass die Verstockung des einen, der einen, quasi die Chance der anderen ist. Und wir müssen begreifen, dass es wirklich so ist, dass Gott uns Nicht-Juden dieses Geschenk macht und diese Gnade gibt. Das ist nicht eine Selbstverständlichkeit. Wir können nicht einfach sagen, das ist ja klar, Gott muss uns retten. Gott muss uns da hineinpflanzen in diesen Baum. Das ist nicht so. Schenkt diese Möglichkeit, weil er die Menschen liebt, weil er möchte, dass keiner verloren geht. Und es ist reine Gnade, dass wir diese Zeit haben, bis die Vollzahl von Menschen aus den Völkern gerettet ist. Diese Vollzahl, die kennt nur Gott. Keine Ahnung, aus allen Völkern, wann das sein wird. Aber dann, wenn das so ist, dann, sagt uns die Bibel klipp und klar, wird Gott noch machtvoll eingreifen in das Empfinden und Denken seines Volkes. Da wird es einen Tag der tatsächlich der kollektiven Hinwendung Israels zum Messias geben, für die, die dann leben werden. Ne? Wir können auch das in der Bibel lesen. Es gibt auch mehrere Stellen, aber eine sehr bewegende findet man in Sacharja. Kapitel 12. Das ist auf die letzte Zeit gesprochen, dieser Text, auf die letzte Zeit auf dieser Erde. Und dort schreibt der Prophet, aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind. Und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Was wird da beschrieben? Da wird eigentlich eine Erweckung und eine Buße beschrieben. Gott schenkt einen Geist der Umkehr. Und das ist das, was auch wir als Einzelne natürlich brauchen. Wir bräuchten es auch als Nation. Sehr dringend bräuchten wir es als Nation, dass wir umkehren zu Gott. Wir können dafür beten, Gott anflehen, spüren können wir es nicht. Und genauso ist in Israel dieser Geist der Umkehr zu Jesus nicht spürbar. Wenn du heute nach Israel gehst und die Menschen fragst, auch die an Gott, an Yahweh glauben, für die ist Jesus, also die machen einen Schritt zurück, wenn du mit Jesus anfängst. Ne? Und hier steht, Gott wird es an einem Tag ändern. Sie werden verstehen, wer Jesus ist. Ne? Vorhang weg,
Und sie werden verstehen, das war doch der Messias. Und was passiert dann? Sie sind super traurig. Sie sind super traurig, weil sie erkennen, was ihnen in dieser ganzen Zeit verloren gegangen ist. Und trotzdem sagt Gott dann auch, zu der Zeit werden das Haus David und die Bürger Jerusalems eine offene Quelle haben gegen Sünde und Befleckung. Das heißt, das, was wir schon haben, diese offene Quelle der Vergebung durch Jesus Christus, werden auch sie dann haben. Und das ist diese wunderbare, würde ich mal sagen, Einpflanzung dieses Rests von Israel in diesen gemischten Ölbaum. Und so ist dieser gemischte Ölbaum ein Bild für den Plan Gottes, Menschen aller Nationen, Juden und Nichtjuden, für die ewige Gemeinschaft mit ihm zu retten. Und es ist auch ein Bild für Gottes Treue, denn er hätte ja diesen verkokelten Ölbaum, der so viel Götzendienst, so viel Abfall, so viel Gottlosigkeit, im Lauf der Geschichte, so viel gebrochene Verträge mit Gott, den hätte er ja aufgeben können. Aber so ist Gott nicht. Gott ist treu. Und diese Treue Gottes, die er gegenüber Israel zeigt, bis zu diesem Tag, der kommen wird, das ist auch die Eigenschaft, die Gott dir gegenüber und mir gegenüber hat, seine Treue. Auch wenn wir untreu sind, sagt die Bibel, ist er treu und ändert sich nie. Zum Schluss, was für Konsequenzen hat so eine andere Sichtweise auf Israel? Die erste Konsequenz ist aus meiner Sicht, dass wir unwahrscheinlich dankbar und fröhlich sein dürfen darüber, was Gott gemacht hat. Dieses Geschenk des Glaubens, die Erlösung durch Jesus. Und dass wir, ja, Bescheidenheit habe ich Ihnen geschrieben, sagt ja auch der Text, dass wir das so sein sollen, demütig gegen Israel und eintretend für Israel im Gebet und im Segen, weil das ist die Wurzel, auf der wir sind. Freu dich also, wenn du Christ bist und Jesu Nachfolger bist. Freu dich und sei dankbar, dass du auf diese Wurzel aufgepfropft bist. Das zweite ist, gut, Israel ist verhärtet gegenüber Jesus, wo sie das so nicht sehen können. Aber das ist für uns ja ein Stück weit weg, sag ich mal. Ne? Wir leben jetzt nicht in Israel, wo wir damit tagtäglich konfrontiert wird. Aber um uns herum sind auch ganz viele Menschen verhärtet gegen Gott, die quasi auch eine Decke davor haben, wenn man so will. Ne? Und ich habe mich gefragt, berührt mich das eigentlich noch? Oder habe ich das schon geschluckt, wie so eine bittere Pille? Ist halt so, ne? Die wollen alle nichts von Jesus wissen. Jetzt ist diese Zeit der Umkehr und die Zeit, auf diesen Segensstamm aufgetropft werden zu können. Und ich lade euch ein, dass wir wirklich das Evangelium teilen mit Menschen, die das noch nicht kennen. Dass wir die gute Nachricht von Jesus mit Menschen auf deine Weise, wie du es gut kannst, teilst. Dass dir das nicht egal ist, dass Menschen Jesus nicht kennen. Und ich mache uns Mut, dass wir einfach mehr für das Evangelium riskieren. Mehr von unserer Zeit, mehr von unserem Geld, mehr von unseren Gaben. Jesus ist mit dir in jeder Situation, das hat er versprochen. Und als letztes, frag dich selbst heute Morgen, ob du mit Jesus verbunden bist, ob du Teil dieser Segenslinie geworden bist, oder noch nicht. Und du hast gehört, dass Gott in Jesus Christus der einzige Weg, dass Jesus Christus der einzige Weg zum ewigen Leben ist, zu Gott ist. Und was spricht dagegen, heute zu ihm umzukehren? Was spricht dagegen, mit Gott Frieden zu schließen? Und das anzunehmen, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, dafür, dass er deine Schuld bezahlt. Und dann, wenn du das annimmst, dann bist du auch eingepfropft in Gottes Volk. Es gibt nichts Besseres, was wir dir wünschen können. Amen.